Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sie wollten kämpfen, sie wollten widerstehen. Tausende Jüdinnen und Juden stellten sich gegen die Mördertruppen der SS und begannen den Aufstand im Warschauer Ghetto. Er wurde zum Symbol des jüdischen Widerstands, auch wenn er am Ende scheiterte. Vor 80 Jahren begann er. Und zum Gedenken wird der Bundespräsident anreisen. Der erste deutsche Staatsgast bei einem solchen Gedenkakt, auch wenn Willy Brandt damals vor dem Denkmal kniete. Kurz vor diesem Besuch des Bundespräsidenten veranstaltet das Leipziger Dubnow-Institut für jüdische Geschichte eine Tagung, bei der es auch um eine bisher wenig beachtete Seite dieses Aufstands geht, nämlich um den Widerstand von Frauen. Yvette Weiss ist Historikerin aus Leipzig, Direktorin des dortigen Dubnow-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welche Rolle spielten die Frauen bei dem Aufstand im Warschauer Ghetto?
Die Frauen spielten wesentliche Rolle, wie es heute zu hören war. Und zwar spielten sie in dem Aufstand, in dem aktiven Teil insofern wesentliche Rolle, weil sie schon in der Jugendbewegung, die zu den zwei Widerstandsgruppen gehörten, schon wesentliche Rolle gespielt haben. Das heißt, in den Jugendbewegungen, und man muss wahrscheinlich sich klar machen, es war Aufstand von jugendlichen Leuten, die sozusagen Anfang 20, die meisten Anfang 20 waren. Und da waren die Frauen schon in der Jugendbewegung aktiv und diese aktive Rolle wurde auch in dem Widerstand übernommen, wobei ihre aktive Rolle nicht bis zu den absoluten Führungskräften führte, aber immerhin in der Führung und ihre führende Rolle auch im Nachhinein nicht in dem Ausmaß anerkannt wurde, wie es wahrscheinlich verdient hätte, mit gewissen Ausnahmen. Und zu diesen Ausnahmen gehört wahrscheinlich vor allem Zivia Lubetkin, die in der Warschauer Ghetto gekämpft hat und 1946 in damaligen Palästina, Eretz Israel, Zeugschaft gelegt hat. Und diese Zeugnis wurde auch sehr zeitnah in beiden deutschen, sozusagen zum einen in der DDR und dann aber auch in der Bundesrepublik übersetzt. Insofern, das ist eine bekannte weibliche Stimme, die in beiden deutschen Staaten bekannt war.
Aber das Bewusstsein offenbar für weiblichen jüdischen Widerstand, gerade auch während des Ghetto-Aufstands in Warschau, war offenbar nicht besonders groß. Wie ist das zu erklären?
Die Art, wie die Rolle im Nachhinein verstanden wurde, in der Rückkehr, wenn man so will, zu zivilem Leben in dem klassischen konventionellen Rollen der Oberhand gewonnen haben. Aber es wäre falsch zu sagen, es wurde ganz übersehen, das würde so nicht stimmen, zumal es sehr starken, bekannten Frauen unter ihnen gegeben hat. Heike Großmann, die aus der Schomeratzeir, die jahrelang Parlament Abgeordnete war, ich glaube sogar Ministerin war, insofern so ganz schweigsam war das Thema nicht.
Wurden sie gleichberechtigt wahrgenommen, wie die männlichen Widerständler?
In der Eichmann-Prozess gab es 5 Zeugenaussagen aus dem Bereich der Widerstand, wie heute Judith Dorit Deston berichtet hat. Davon waren 2 Frauen. Die eine war Zivia Lubetkin, sie ist eine sehr bekannte Name. Die andere war, ich würde sagen, für die breite Öffentlichkeit wenig bekannt, aber mittlerweile und gerade in den letzten Jahren bekannterin. Und das ist Rachel Auerbach. Und die Rachel Auerbach, die schon in der Warschau-Ghetto eine gewisse Zuständigkeit hat für Zeugen, Aussagen und überhaupt historisieren schon während der Aufstand selbst oder die in dem Ghetto, war später zuständig im Yad Vashem zu Zeugen Aussagen und war auch unter anderem eine Person, die Druck darauf ausgeübt hatte, dass der Eichmann-Prozess stärker auf Zeugenaussagen und nicht auf Dokumenten basieren würde. Und
aber wurden weibliche Stimmen generell weniger gehört als männliche?
Das würde ich so nicht sagen. Nee, das würde ich so nicht sagen.
Wie hat sich denn der weibliche Widerstand denn ganz konkret unterschieden vom männlichen Widerstand?
In den Rollen. Der Widerstand kam erst im April 1943. Diesen Personen aus den Kreisen der Jugendbewegung waren aktiv schon lange vorher. Und da war die Zuständigkeit viel stärker im Bereich des Alltags. Denn ein Alltag unter den Bedingungen in dem Warschau-Ghetto zu meistern, war schon eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe. Und die wuchsen aus diesen, wenn man so will, eher traditionellen Rollen heißt Erziehung, heißt Bildung, heißt Kultur, heißt überhaupt Wohlfahrt und so weiter. Und aus diesen Rollen wuchsen sie in den neuen Rollen. Und in den neuen Rollen wurde ihnen sehr, sehr häufig zugeteilt die Rolle von, sie waren die Verbindungsperson. Das heißt, die waren häufig die Personen, die sich rausschmuggelten aus dem Ghetto und Informationen von dem Ghetto nach außen und von außen nach innen und zwischen den verschiedenen Gruppen sozusagen gebracht haben. Verbindungsleute, die Leute, die verbinden. Das war eher eine typische Rolle und man muss es sozusagen als etwas sehen, was unter den Bedingungen sich entwickelten und sehr schnell sich entwickelten, aus der sehr traditionellen Rollen zu einer sehr extremen anderen Rollen. Und in der Zeit nach dem Holocaust und nach dem Krieg kehrten manchmal auch wieder Strukturen, die eher traditionell waren. Aber ich würde auch sagen, es wäre falsch, es unter den Verhältnissen zu deuten, die man kennt. Man muss es deuten unter den Verhältnissen, unter denen es stattgefunden hat. Es heißt in der sozialistischen, zionistischen, zum meisten, aber auch kommunistischen Jugendbewegungen, wo Rollenverständnis von Frauen und Männern eh für die Zeit revolutionärer war.
Haben Sie den Eindruck, dass generell jüdischer Widerstand, weiblich oder männlich, dass jüdischer Widerstand in Deutschland immer noch zu wenig bekannt ist, zu wenig gewürdigt wird?
Ich konnte hier in der ersten Person sprechen. Ich als eine, die in Israel aufgewachsen bin, schon natürlich stark durch die schulische Erziehung schon Themen, mit denen ich in der schulischen Erziehung in Berührung gekommen bin oder durch Gedächtniskulturen, die sich natürlich zwischen den Ländern unterscheiden.
Hm. Also eine selbstbewusste Haltung, der Versuch zu widerstehen, zu kämpfen, sich nicht zu ergeben, sondern der Versuch zurückzuschlagen und sich selber zu schützen, soweit es möglich ist. Das ist natürlich für Israel konstitutiv, aber in der Wahrnehmung vieler Deutscher in den letzten Jahrzehnten sicherlich, was die Juden in Deutschland angeht, aber auch in Europa offenbar noch unterentwickelt, das wahrzunehmen, dass es eben das auch gab, dass man sich gewehrt hat, auch mit der Waffe in der Hand. Wäre das ein, ja, vielleicht ein Paradigmenwechsel, zumindest teilweise, was die Geschichtsschreibung angeht, im Bewusstsein der nicht-jüdischen Deutschen? Würden Sie sich das wünschen?
Es ist insofern viel komplizierter, weil der Aufstand von vornherein nicht mit der Erwartung angefangen hat, dass es zu retten gibt. Es gab nur die Ehre zu retten, die Würde. Es war klar, es heißt, der Aufstand hatte von vornherein keine Chancen. Es war etwas über Würde. Und als solcher Kampf haben es die daran teilgenommen haben, auch verstanden, dass es sehr konstitutiv war, später in Israel und Teil der israelischen, sozusagen sehr stark auch in der Erziehung und in dem Geschichtsunterricht aufgenommen wurde, hat auch eventuell mit Missdeutung zu tun. Denn hier ging es um die Würde. In Israel geht es natürlich um kriegerischen Zusammenhängen, wo es nicht um die Würde, sondern um Existenz. Und da handelt es sich um Existenz, aber auch Existenz unter ganz anderen Bedingungen. Die Fragen, die an die jüdische Geschichte gestellt werden, wenn man sie nur von außen beobachtet. Das heißt, wenn die Juden vor allem als Objekt und nicht als Subjekt wahrgenommen werden. Und wir im Institut hier in Leipzig sehen es häufig als unser Ziel, sozusagen Juden als Subjekte zu betrachten, mit den notwendigen Sprachen, Voraussetzungen und mit dem Blick auf die daraus resultierenden Fragen. Und Warschau-Ghetto-Aufstand ist eine unter anderem daraus resultierenden Fragen.
Das sagt die Ferhat Weiß, Historikerin aus Leipzig, Direktorin des Leibniz-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur, Simon Dubnow, so heißt es, in Leipzig, kurz vor dem Gedenken an 80 Jahre Ghetto-Aufstand in Warschau. Und der Bundespräsident wird dort morgen in Warschau bei diesem Gedenken dabei sein. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank.